Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. Und heute habe ich die Laura da mit einem Thema, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zu unserem Bauchgefühl Empowerment Podcast passt, aber Empowerment doch. Ich habe ihr Reel letzte Woche gesehen und ich habe gedacht, Laura, ich frage dich sofort, weil ich das Thema so wichtig finde. Und zwar geht es um Mobbing oder besser gesagt Anti-Mobbing bei Kindern. Und Laura, magst du dich vielleicht einmal selber kurz vorstellen und wie gleich diese Vorstellung mit deiner Geschichte verbinden, wie du dazu gekommen bist, Anti-Mobbing-Coach für Kinder zu werden.
Ja, sehr gerne. Also danke, dass ich da sein darf mit diesem wichtigen Thema und wirklich meiner Passion und Herzblut-Thema. Also ich glaube, die meisten können sich vorstellen, dass man nicht morgens aufsteht und denkt, boah, ich könnte jetzt Anti-Mobbing-Coach werden. Und so war es bei mir auch nicht. Mein Sohn hat Mobbing erlebt, als er 7 Jahre alt war in der ersten Klasse. Und das hat so perfide und subtil angefangen, dass ich das ganz lange erstens nicht mitbekommen habe und zweitens habe ich mich mit dem Thema Mobbing einfach nie auseinandergesetzt. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass das ein Thema werden könnte und vor allem nicht so schnell. Und bei meinem Sohn ging das tatsächlich so weit, dass er eines Abends zu mir gesagt hat, Mama, es wäre besser, wenn ich tot wäre. Alle hasst mich. Und ich glaube, ich muss keiner Mama erklären, was das macht mit dir. Ich habe mich ins Bad gesetzt, habe 2 Stunden geweint, weil ich mich auch so als Versager gefühlt habe. Ich dachte, ey, ich hätte mein Kind doch schützen müssen. Ich hätte mehr machen müssen. Ich hätte mich mehr einsetzen müssen. Aber ich bin wirklich bis zur obersten Stelle in der Schule gegangen und die haben mir gesagt, na, ihr Kind ist selbst schuld und sie brauchen eine Erziehungshilfe. Ne? Sie sind total überfordert. Und ich dachte mir so, aber das sind doch Pädagogen. Die wissen doch, was zu tun ist. Und die wissen doch, die haben doch recht. Und heute weiß ich, das ist nicht so. In Schulen ist keiner ausgebildet auf Mobbing. Die sind völlig überfordert. Und mir blieb eigentlich nichts anderes übrig, als mein Kind zu stärken, sein Selbstwert wieder aufzubauen, sein Selbstbewusstsein, ihm zu zeigen, wie er so auf Augenhöhe kommt mit den Mobbern und wie er sich da selbst aus dieser Spirale befreit. Und das hat hervorragend funktioniert, Gott sei Dank. Innerhalb von 3 Monaten war das Mobbing vorbei. Und dann haben mich angefangen, andere Eltern anzusprechen aus dem Dorf, die gesagt haben, hey, wir haben gehört, du hast das und das gemacht, kannst du uns helfen? Und ja, das war irgendwie ein Selbstläufer. Und am 01.01.19 habe ich dann wirklich Be Nice gegründet, so wie man das heute kennt, als Anti-Mobbing-Coach-Unternehmen. Und mittlerweile habe ich Coaches ausgebildet in 4 Ländern. Wir haben über 1000 Kinder begleiten dürfen. Ja, und gucken, wo wir helfen können, unterstützen können und den Kindern vor allem beibringen können, wie sie selbst daraus aussteigen können. Weil ich glaube, ganz viele Eltern wissen nicht, dass das möglich ist. Wir sind immer im Außen. Wir gucken immer, die Schule muss, die anderen Eltern müssen, das andere Kind muss. Aber so dieser Selbstwirksamkeitsbereich wird irgendwie völlig außer Acht gelassen. Und das ist so unsere Arbeit.
Und Laura, kannst du vielleicht mal differenzieren? Ich bin ein Kind der 80er, ja? Und als ich Kind war, gab es den Begriff Mobbing noch gar nicht, ja? Also kannst du einmal differenzieren, unterscheidet sich Mobbing von diesem typischen Ärgern, sag ich mal, was man so kennt, dass Kinder sich ärgern, dass dem einen mal was geklaut wird und dem anderen was reingesteckt wird in den Ranzen. Also ich erinnere mich gerade an auch eine Situation, wo ich in der ersten Klasse war, wo so ein Mädchen irgendwie, glaube ich, am ersten, zweiten Tag meinen Ranzen in den Gras geschmissen hat und der hatte dann grüne Flecken und ich war ganz unglücklich und das weiß ich bis heute. Ich meine, das ist sehr, sehr lange her, dass ich eingeschult wurde. Ja, es war in den 80ern. Aber gibt's da, ist es jetzt einfach nur, dass man jetzt das sieht heute, dass man einen Begriff dafür geprägt hat oder unterscheidet sich das wirklich von diesen, dass Kinder sich ärgern untereinander, was es schon immer gegeben hat? Das würde ich ganz mal interessant finden, sozusagen als Grundlage für unser Gespräch.
Also wir sind tatsächlich älter als der Begriff Mobbing. was sehr Tragisches, finde ich. Aber das kam erst in den 90er Jahren das erste Mal, dass man das mit der Arbeitswelt verknüpft hat. Das kommt ja aus dem Tierreich, wo man beobachtet hat, dass die Tiere auf ein einzelnes Tier losgegangen sind. Und so hat sich dieser Begriff erst geprägt. Und danach wurde das in anderen Feldern auch eingebaut, dieses Wort. Und es gibt ja eine ganz klare Definition von Mobbing. Und das, was du gesagt hast, heute wird dieses Wort einfach so häufig gebraucht und so oft falsch verwendet, und das ist ein Riesenproblem. Also wir differenzieren ganz klar, was ist Mobbing und was ist es nicht. Was nicht bedeutet, dass man erst reagieren muss, wenn das Kind gemobbt wird. Ganz wichtig, wenn das Kind leidet, da musst du reagieren. Da musst du nicht warten, bis es voll Mobbing ist, also auf keinen Fall. Und ja, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Ärgern und Mobbing. Es fängt ja typischerweise mit Hänseleien an, ja, dass man mal jemand ärgert. Und auch da gibt's verschiedene Gründe dafür. Ja, es kann wirklich aus Spaß passieren. Und wenn der andere sagt, ich möchte das nicht, dann okay, sorry, ne, ich wollte dir wirklich nicht wehtun oder dir zu nahe kommen. Aber es gibt eben auch Kinder, die das wirklich mit der Intention machen, dass sie dir schaden wollen, dass du dich schlechter fühlst. Und Mobbing wird immer getestet an verschiedenen Kindern. Also man guckt wirklich, wo habe ich am meisten Erfolg damit. Mobbing ist ein reiner Energieaustausch. Ich sage immer, du kannst dir vorstellen wie Akkus. Das ist ein Bild, was die Kinder sehr gut sich vorstellen können. Wenn ich sage, wenn der Akku grün ist, dann ist er voll. Wenn der Akku rot ist, dann ist er leer und dann braucht er ein Ladekabel. Dann musst du gucken, dass du an Strom kommst. Und Kinder, die mobben, die sind immer leere Akkus. Die brauchen Energie, die brauchen Strom, weil sie nicht gelernt haben, wie sie ihren Akku selbst füllen. Also suchen sie jemanden, bei dem dieser Akku so einfach fließen kann, ja, wo der Strom so einfach fließt, damit sie sich aufladen können.
Also das heißt, wenn das andere Kind, was gemobbt wird, reagiert, sich wehrt oder irgendwie drauf reagiert, in dem Moment fließt sozusagen die Energie zum Kind, was gerade mobbt, und es kann sich dadurch aufladen.
Ja, wenn die Energie so fließt, dass der andere sich aufladen kann, richtig. Also es gibt ja auch, ich hatte heute Morgen eine Instagram-Nachricht von einer Mama, die gesagt hat, meinem Kind wird immer die Mütze weggenommen und der wird dann so wütend. Ja, und dann sagt er, hör auf und gib mir meine Mütze zurück. Also da wissen wir alle, die Energie fließt, Vollgas. Ne? Also die Tore sind offen, weil das ist ja der Sinn davon. Wenn du jemanden die Mütze wegnimmst, dann willst du, dass er dir nachspringt und sich aufregt. Und ich habe ihr dann geschrieben, sag deinem Kind einfach mal, dass er sagt, hey, das ist mega lieb von dir, dass du meine Kappe auslüftest. Ja, und dann soll er sich umdrehen und gehen. Du nimmst dem anderen den Nährboden weg. Mhm. Ja, es bringt nichts. Es macht keinen Spaß, dich zu ärgern. Da fließt keine Energie. Und das ist einfach mal so ein kleines Beispiel. Und natürlich ist es da wichtig, dass das Kind innen aber genauso reagieren kann und sagt, ach, das interessiert mich wirklich nicht. Na, spiel mit der Mütze, zieh sie an, führ sie aus, geh Gassi mit ihr. Es spielt keine Rolle für mich und dann ist gut. Wenn das Kind sich innerlich aber ärgert darüber und dann sagt, ja, dann lüft halt die Mütze aus, dann wird es nicht funktionieren. Also es geht nicht um die Reaktion im Außen in erster Linie, es geht immer um die Reaktion innen in dir drin. Wie nimmst du das auf und was machst du damit?
Okay, also halten wir fest, dass es Mobbing eigentlich schon immer gegeben hat, aber es diesen Begriff noch nicht immer gab und die Aufmerksamkeit auf das Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass das, so wie du sagst, ne, erstmal so in der Arbeitswelt wurde darüber gesprochen, dass Mitarbeiter untereinander oder auch der Chef tatsächlich den Mitarbeiter mobbt. Und dann irgendwann ist es auch in den Schulen angekommen und das Bewusstsein dafür. Und ich bin ja auf dich gekommen durch ein Reel, wo du sagst, irgendwie hör auf, das deinem Kind zu sagen. So dieses, und das ist ja schon oft auch bei Kleinkindern diese körperliche Abgrenzung, sag Stopp, wenn du etwas nicht möchtest oder wenn dir etwas zu viel ist. Oder ich kann kurz als Beispiel sagen, dass meine Tochter wurde gerade operiert und die hat Krücken und ich muss ihr helfen auf die Toilette und ich muss ihr auch helfen, sozusagen ihre Hose auszuziehen. Und ich habe das dann gestern gemacht und dann hat sie gesagt, Stopp, Mama, das ist jetzt zu weit, weiter sollst du es nicht, beachte meine körperliche Grenze. Ja, und ich dachte so, ja, okay, an sich ganz gut, ja, dass sie sozusagen sich für ihre körperlichen Grenzen einsteht, auch mir gegenüber, also Familienmitgliedern gegenüber. Aber dann ist mir ja wieder dein Reel in den Sinn gekommen. Und vielleicht magst du mal für alle erklären, was du damit meinst und warum du das so provokativ gesagt hast, dass das sozusagen eigentlich gar nichts nützt, sondern eher nochmal schlimmer macht, wenn die Kinder sich so klar abgrenzen.
Genau, also Stopp sagen kann funktionieren. In Situationen, wie du es jetzt sagst, deine Tochter weiß ja, du kommst nicht mit der Intention auf sie zu, dass du ihr schaden möchtest, sondern wenn sie Stopp sagt, dann wäre das von dir akzeptiert, weil ihr seid auf Augenhöhe. Sehr wichtig, ja. Im Kindergarten kann das auch noch funktionieren. Ich sage jetzt mal so bis 5, 6 Jahre, wenn die Kinder noch keinen Perspektivwechsel einnehmen können. Das heißt, sie wissen noch nicht, dass der andere eine andere Einstellung, andere Gefühle, andere Gedanken hat. Bis zu diesem Moment sind sie nicht fähig zu mobben, weil in der Definition von Mobbing heißt es, die Schädigung passiert absichtlich. Wenn ein Kind sich nicht in jemand anderen versetzen kann, kannst du dem nicht absichtlich schaden. In dem Alter sind es mehr Machtspiele. Es ist natürlich spannend, wenn du jemanden die Schaufel wegnimmst, wie der reagiert. Und dann kriegst du die und dann wirst du den Eimer auch noch und den kriegst du auch noch. Also es ist interessant. Aber das ist völlig normal in der Entwicklung. Da muss man den Kindern das einfach erklären. Und wenn Erzieher zum Beispiel in der Kita das durchsetzen, dieses Stopp, dann kann das funktionieren. Aber sobald sie in der Schule sind, ist Mobbing ein Thema. Es ist, dass die Kinder mobben können. Dieses Stopp wird überhaupt nicht mehr funktionieren, weil, wie gesagt, ne, wenn einer auf dich zukommt und dir schaden will, dann wird ihn Stopp, hör auf, geh weg, mach das nicht, du nervst. Das treibt den anderen an, weil er merkt, ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Ne? Noch ein bisschen mehr und dann rastest du richtig aus. Und in der Schule, sind wir ehrlich, wird dieses Stopp nicht mehr begleitet. Da heißt, guckt selbst. Ne? Du musst dich durchsetzen, ihr müsst das selbst klären. Und Konflikte auf Augenhöhe, ja, müssen Kinder lernen zu klären, aber Mobbing ist kein Konflikt. Das Machtungleichgewicht ist so verschoben, dass sich das Kind, ich sage jetzt mal das Opferkind, ich sage das ganz ungern das Wort, aber einfach, dass wir wissen, worüber wir sprechen, so weit unten ist und der Mobber so weit oben ist und diese Macht von oben nach unten ausgewirkt wird. Es hat nichts mehr mit Augenhöhe zu tun. Und in diesem Moment fördert Stoppsagen Mobbing, genauso wie Ignorieren auch. Mhm. Ja, weil deine Körperhaltung spricht für sich, wenn du ignorierst.
Und das ist ja, ich finde gerade so spannend, ich denke jetzt das erste Mal so richtig bewusst mit dir im Gespräch darüber nach, dass ja das offensichtlich nichts Erlerntes ist, ja, weil eigentlich könnte man ja sagen, ja, Körpersprache, Empathie, Feinfühligkeit, ne, dass man das, also dass das etwas ist, was du im Laufe deines Lebens lernst, so jemand anderen anguckst und dann siehst, wie die Körperhaltung ist, aber so wie du sagst, es handelt sich ja um 7-jährige Kinder oder 8-jährige Kinder, die offensichtlich also ein Gefühl dafür schon haben, wenn der andere die und die Körperhaltung hat, dann bedeutet es das und das. Und das finde ich ganz spannend.
Kinder sind Fühlwesen. Mhm. Also das können wir Erwachsene uns kaum vorstellen, weil uns das abtrainiert wurde. Ne? Wir verlieren das irgendwann. Wir verlieren auch auf unseren Körper zu hören, weil sind die Bauchschmerzen jetzt wirklich so schlimm oder kannst du zur Schule gehen? Ja, ich habe heute Kopfschmerzen, ich bin des Todes krank, aber ich gehe trotzdem zur Arbeit. Also es wurde uns so abtrainiert, uns selbst zu spüren und andere zu spüren. Aber Kinder fühlen alles. Und es geht nicht mal nur um die Körpersprache des Sehens, sondern des Fühlens. Die fühlen, wenn diese Energie fließt. Und heute, wir haben so viele ADHS-Kinder oder ADS-Kinder, so viele hochsensible Kinder, die fühlen ja noch, die fühlen ja jeden. Die kommen in einen Raum und wissen genau, wer fühlt sich wie. Und das ist enorm anstrengend. Ja, deswegen, wir haben ganz viel ADS, ADHS-Kinder, hochsensible Kinder, Autisten, auch im Coaching, die betroffen sind von Mobbing, weil sie sehr sensibel sind auf diese Energien. Und sagen wir jetzt, es kommt ein Kind, was Mobbing ausübt, ne? Mobbing-Verursacher nennen wir das, weil wir haben auch Coachings für diese Kinder, ne? Damit sie diesen Shift schaffen, wieder auf den richtigen Weg. Die mobben ja nicht ohne Grund. Also wenn ein Kind Probleme macht, dann hat es ja welche.
Okay.
Die machen nie von sich aus Probleme. Das kann zu Hause sein, das kann sein ein Todesfall, eine Trennung der Eltern, whatever, spielt eigentlich keine Rolle, was es ist. Und wenn diese Gefühle der Ohnmacht, der Wut, der Verzweiflung, der Traurigkeit zu Hause keinen Platz haben, und das passiert manchmal, das muss nicht mal absichtlich sein von den Eltern, dann wird das Kind sich einen anderen Kanal suchen. Und der ist oft in der Schule bei Gleichaltrigen. Also es macht total Sinn, wenn man das mal versteht. Also irgendwo müssen diese Gefühle ja raus. Und dann kanalisiert sich das bei einem anderen Kind und so laden sie sich auf.
Okay, das ist so spannend, Laura. Also ihr betreut nicht nur die Kinder, die gemobbt werden, sondern auch die, die mobben. Und Kommen die Eltern mit diesen Kindern, weil das natürlich auch ein Schuldeingeständnis ist, ne? Oder ein Stück weit so, also ich glaube, es ist schwieriger, diese Zielgruppe zu erreichen, als die, die gemobbt werden, oder?
1000%. Also es ist wirklich, wirklich krass. Wir haben nicht sehr, also es ist noch relativ neu, ne? Das heißt U-Turn, weil es wirklich darum geht, diesen U-Turn zu schaffen, wieder auf den richtigen Weg. Und ja, du hast absolut recht. Wenn wir Mamas, meistens sind es Mamas, die sich melden, haben, die anrufen und die sagen, hey, mein Kind ist ein Mobber. Also du merkst in den ersten Minuten, sie schämen sich wahnsinnig dafür. Die haben das Gefühl, sie haben völlig versagt. Das ist ja nicht die Art und Weise, wie ich mein Kind erzogen habe. Ich möchte nicht, dass er das macht. Und du merkst auch, dass sie schon ganz viel Ablehnung von außen erfahren haben. Und deswegen auch da, wir können es anderen Eltern schwer machen. Wir können mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, ja, das muss ja von zu Hause kommen. Oder wir können einfach auch da mal ein bisschen Empathie zeigen, die Eltern unterstützen. Hey, ich habe gesehen, das und das ist bestimmt mega streng für euch. Wie sieht's aus? Guck, wir können eine Fachstelle, wo ich melden könnt. Wie fühlst du dich damit? Das ist auch eine schöne Frage. Einfach mal so ein bisschen netter sein und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, weil wir Erwachsenen leben unseren Kindern genau das vor. Wenn jemand nicht so funktioniert, wie ich das will, dann grenzen wir ihn aus, dann zeigen wir mit dem Finger auf ihn, dann schieben wir ihm die Schuld zu. Nein, also du hast immer auch die Verantwortung für dein Kind, du kannst dein Kind stärken und diese Familien, ich glaube, die haben echt genug vor allem emotional gerade zu kämpfen. Und das bricht mir manchmal wirklich das Herz, ne? Also wie die Mamas so weinen am Telefon und so verzweifelt sind und so Angst haben, sich Hilfe zu holen, weil die Gesellschaft so dermaßen verurteilend und bewertend ist.
Ja, es ist ja auch so einfach. Und aber, Laura, ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, eben diese Unwissenheit, die darüber noch herrscht. Und das ist ja nicht nur, du hast vorhin so schön gesagt, die Kinder sind noch so angebunden und uns wurde es abtrainiert. Deswegen habe ich dein Bauchgefühl gegründet, ja. Weil ich das so wichtig finde, ja schon in der Schwangerschaft, die Frauen zurückzubringen zu ihrem Bauchgefühl und dann mit dem Leben, mit den Babys, weil das, ich finde, das ist so die Chance im Leben, mit den eigenen Kindern und mit dem eigenen Körper wieder in Kontakt zu kommen. Ja, und das wieder auszubuddeln, was uns ein Leben lang abtrainiert wurde. Und du hast absolut recht. Und die Gesellschaft reagiert, glaube ich, so drauf, weil es A, Unwissen ist, ja. Und zweitens, glaube ich, diese sich nicht reflektieren wollen. Ja, weil so wie du sagst, es hat ja schon auch was, es kommt ja irgendwo her, die Kinder werden ja nicht als Mobber geboren, ja, oder stehen morgens auf und sagen so, heute mobbe ich mal so richtig, sondern es gibt da ja ein ganzes Geflecht drumherum. Und das, sich das anzuschauen und dahin zu schauen, das ist ja oft, so wie du sagst, mit Scham besetzt, ne, und mit Schuldgefühlen und das ist auch ein bisschen anstrengend, ja. Ist ja so viel einfacher zu sagen, ey, das Kind ist scheiße, ist ein Arschlochkind, ja. Es ist einfach so geboren, als Mama genauer hinzugucken. Und ich finde es großartig, dass du nicht nur diese eine Perspektive oder diese eine Zielgruppe sozusagen angreifst, unterstützt, sondern auch die andere. Magst du einmal ganz konkret vielleicht einen Tipp teilen, weil es hören jetzt vor allen Dingen Mamas zu, die entweder noch Babys haben oder noch kleinere Kinder, was sie tun können, um ihr Kind vorzubereiten. Du hast ja gesagt, das Stopp ist erstmal gut, die körperliche Abgrenzung für zu Hause und für den Kindergarten. Aber wenn es dann in Richtung Schule gibt es irgendwas, wo du sagst, so, ey, das ist das, wo man von Anfang an eigentlich richtig gut drauf achten kann oder sollte?
Ja. Also von Anfang an kann man zum Beispiel machen, und das sollte man wirklich in den Alltag einbauen, als völlige Normalität, dass man die Gefühle des Kindes und seine eigenen Gefühle benennt im Alltag. Ja, ich sehe, du bist jetzt wütend. Ich sehe, das frustriert dich. Du bist jetzt enttäuscht, dass das Kind nicht mit dir spielen wollte und so weiter. Aber auch die eigenen Gefühle. Ja, ich merke gerade, ich werde ein bisschen nervös, ne, weil wir fast keine Zeit mehr haben oder was auch immer. Das ist massiv, was ich im Coaching erlebe, also auch bei 13-, 14-jährigen Teenagern. Die kennen glücklich, traurig, wütend und frustriert und dann endet es mit den Gefühlen benennen. Was es den Kindern unheimlich schwer macht, mitzuteilen, was überhaupt los ist. Also bei Wut wissen wir, Wut ist immer das vordergründige Gefühl, aber hinter Wut steht ja immer etwas anderes. Und je besser Kinder lernen, diese Gefühle zu benennen, desto besser können sie dir mitteilen, was passiert, ne, auch in der Schule. Gerade nonverbales Mobbing ist für Kinder ganz, ganz schwer zu benennen, weil es passiert ohne Worte. Du siehst nur, okay, die drehen dir den Rücken zu, die wischen den Stuhl ab, wenn du da gesessen hast. Also wie teilst du das mit kleineren Kindern, fehlt da einfach der Wortschatz dafür. Also
Das
ist etwas, womit du es deinem Kind so viel einfacher machen kannst, wenn es lernen kann, Gefühle zu benennen und seine Bedürfnisse so natürlich auch zu spüren, ne? Wenn du darauf eingehen kannst. Und warum die Eltern das bei sich selbst auch machen sollen, ist, um den Kindern wirklich auch zu zeigen, Gefühle hat man auch noch, wenn man groß ist. Das ist nichts, was nur du hast, weil du noch klein bist. Das habe ich auch. Und guck, so gehe ich damit um. Das mache ich jetzt. Und auch die Erfahrung, negative Gefühle gehen vorbei. Also wenn Mama traurig ist, die bleibt nicht für immer traurig, die wird auch wieder glücklich. Und das ist ganz wichtig, dass Kinder das vorgelebt bekommen und nicht nur immer hören, sondern sehen im Alltag. Das ist eine Sache, die man super einbauen kann. Das zweite ist Selbstwert stärken. Also mein 5-Jähriger ist Autist und auf dem Spielplatz letztens kam ein Kind zu ihm, der war 3 Jahre älter und hat gesagt, du darfst nicht mitspielen. Mein Kleiner hat ihn so angeguckt und hat gesagt, interessiert mich nicht. Hat sich hingesetzt und hat für sich gespielt. Also diese innere Abgrenzung, weil er wusste, also ich brauche dich jetzt nicht, um Spaß zu haben. Ich kann auch mit mir alleine spielen. Dieser Selbstwert stärken. Oder wenn jemand kommt und sagt, du bist hässlich, dann sagt mein Kleiner, ist mir egal. Er weiß, dass er nicht hässlich ist. Er kommt nach Hause und sagt, Mama, ich bin schön, oder? Dann sage ich, ja, bist du. Was gefällt dir denn an dir? Ah, ich habe schöne Haare und ich habe schöne Augen und guck meine Wimpern. Sage ich immer, ja, du hast sehr schöne Wimpern. Ne? Mama muss bezahlen für ihre. Du hast die einfach mit der Geburt mitbekommen, wie toll. Also es sind solche Dinge, wenn dein Kind weiß, wer es ist, dann ist es egal, was von außen kommt. Sie sind safe. Mobbing fängt da an, wo es dem anderen Kind wehtut. Es braucht beides. Es braucht die Täter und es braucht die, die in die Opferrolle fallen. Da hast du aber wirklich die Möglichkeit, dass du da einfach nicht reingehst. Na, was sagst du? Nö. Also nur weil du das jetzt sagst, das kann ja deine Meinung sein, aber das muss nicht meine Wahrheit sein. Und das kann man von klein auf trainieren. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie fest stehen die Eltern in ihrem Selbstwert. Was leben sie den Kindern vor? Wie oft machst du dir Gedanken darüber, was andere über dich sagen, über dich denken? Wo limitierst du dich? Weil die Nachbarn könnten ja dann. Also wenn das nicht on point ist, dann würde ich mal wirklich da anfangen zu arbeiten, weil du lebst deinem Kind vor, was Selbstwert ist.
Wow. Also es macht doch absolut Sinn, dass du hier bist in unserem Podcast, weil das ja genau die Dinge sind, die einfach wichtig sind, die man vorbereiten kann, ja, dass das Kind erst gar nicht in den Brunnen fällt. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, was mir so einfällt bei dem, was du sagst, ist so dieses, was mir immer ganz besonders wichtig ist, ich bin ja Mama von 3 Kindern, dieses Vertrauen aufzubauen, also dass ich meinem Kind von Anfang an das Gefühl gebe, du kannst mir immer alles sagen. Egal was ist, weil ich glaube, das ist auch ein Thema rund um das Thema Mobbing, dass viele Kinder das ja nicht von Anfang an zu Hause erzählen.
Ja, und da kann man auch viel machen schon früh, auch wenn sie zum Beispiel noch nicht viel sprechen oder man auch merken, mein Kind ist jetzt nicht so das, was nach Hause kommt und über seine Sorgen spricht. Das gibt's einfach, also ich kenne das von mir. Ich habe das lange Zeit ganz schlimm gefunden, wenn jemand so vor mir saß mit der Erwartungshaltung, dass ich jetzt über meine Sorgen und Gedanken spreche, dachte ich so, geh weg. Also das musste ich lange lernen. Aber da kann man zum Beispiel mit jüngeren Kindern in Rollenspielen, mit Playmobil, mit Barbies, lass das Kind mal den Alltag nachstellen, da wirst du Dinge erfahren, von denen hast du noch nie gehört. Also den Kindern andere Möglichkeiten geben, sich mitzuteilen. Bei Teenagern funktioniert super, dass sie anstatt reden WhatsApp schicken können. Mir ist völlig egal, ob mein Kind mir ein WhatsApp schickt, ob er mir eine Sprachnachricht macht, der kann mir Rauchzeichen schicken, egal. Hauptsache, ich weiß, was los ist mit ihm. Und er konnte das ganz, ganz, ganz lange nicht über seine Sorgen sprechen. Also das haben wir jetzt wirklich erst im letzten halben Jahr so gut hingekriegt, dass er wirklich so frühzeitig kommt, dass ich da noch was machen kann und mittlerweile auch im Gespräch mit mir. Aber manchmal braucht es einfach diese Zwischenschritte, die man dem Kind bieten kann, damit es ihm einfacher fällt.
Genau, und dieses Vertrauen. Also ja, ja klar, du sagst es, ne? Das ist, es gibt Kinder, denen fällt es trotzdem schwer, aber nichts ist schlimmer, finde ich, als wenn man Eltern ist, so dieses und dem Kind das Gefühl gibt, ne, wenn du mir irgendwas erzählst, entweder tue ich das ab, ich werte es ab oder ich gehe drüber hinweg oder ich schimpf am Ende noch, ja. Also ich versuche meinen Kindern immer zu sagen, egal was ist, egal, auch wenn du irgendwas ausgefressen hast, du kannst mir immer alles sagen. Das ist so, so wichtig.
Das Problem ist, auch die Kinder, die gemobbt werden und zu Hause nichts erzählen, haben zu Hause Andeutungen gemacht. Also es ist ganz selten, dass ein Kind gar nichts sagt. Meistens kommen sie ein bis zweimal, aber so subtil mit Dingen und die Eltern verpassen, darauf einzugehen. Die sagen dann, ja, sag dem, der soll das nicht machen. Das ist doof. Ignorier den. Ja, du musst dich wehren. Irgendwas sowas kommt, ne? Du musst Stopp sagen. Das kommt dann. Und dann geht das Kind dahin und sagt Stopp. Und ignoriert das und die Situation wird schlimmer. Und dass du dann zu Hause nichts mehr erzählst, ist kein Wunder, weil du erhältst keine Hilfe. Und wenn dann wirklich, ich sag's jetzt, die Kacke am Dampfen ist und das Kind so tief im Mobbing ist und die Eltern merken, boah, es ist richtig schlimm, jetzt müssen wir was machen. Bis dahin hat das Kind die Sicherheit verloren, weil Mama und Papa, die wissen immer, was zu tun ist. Und jetzt wissen nicht mal die mehr, was zu tun ist. Also diese letzte Sicherheit, Mama und Papa, fällt dann auch noch weg. Und das Kind meint wirklich, die Situation bleibt so für immer. Es muss sich damit abfinden. Und das ist ganz, ganz tragisch. Also auch schon bei kleinen Dingen wirklich hinhören und nachfragen, was hat das denn mit dir gemacht? Wie hast du dich denn da gefühlt? Nicht einen Elefanten draus machen, aber hinhören.
Okay.
Wie verhältst du dich beim nächsten Mal? Was könntest du tun? Ins Gespräch gehen mit dem Kind und nicht einfach das abtun. Das Kind geht dann und sagt Stopp und verzweifelt, weil es immer schlimmer wird.
Laura, ich weiß jetzt noch gar nicht, weil wir kennen uns noch nicht so gut, wie genau du arbeitest, aber bietest du zum Beispiel auch sowas an präventiv oder immer erst, wenn das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist?
Wir machen alles Mögliche. Also wir haben diese Anti-Mobbing-Coachings. Wir arbeiten nur online mit den Kindern, weil wir gemerkt haben, dass die Kinder zu Hause viel schneller aufmachen. Ja? Und wir haben einfach nur eine begrenzte Anzahl Coachings. Und deswegen ist es wichtig, dass das Kind sich so schnell wie möglich natürlich öffnet. Und das machen sie zu Hause sehr gut. Dann haben wir das Glücksexperiment. Das ist ein Präventiv-Coaching, wo sie schon lernen, sich abzugrenzen. Man kann verschiedene Situationen anschauen, gibt ganz viele Übungen für zu Hause. Wir haben die Gipfelstürmer, das ist so ein Selbstlernkurs, wo man wirklich zu Hause mit den Kindern immer wieder verschiedene Übungen machen kann, verschiedene PDFs hat, Basteldinge hat und so weiter, was man zu Hause einbauen kann. Wir haben die Beratung. Das ist sehr gut, wenn Eltern einfach sagen, wir haben einfach eine komische Situation, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich tun soll. Oder die Kinder auch noch sehr klein sind, zu klein für ein Coaching. Da machen wir meistens diese Beratungen, indem wir Eltern einfach Tipps an die Hand geben auf die Situation, was sie zu Hause direkt umsetzen können, um präventiv zu handeln. Oder auch, wie sie ein Gespräch führen mit der Kita, wenn die nicht reagiert, oder mit der Schule. Ja, eigentlich machen wir alles rundherum.
Sehr gut. Ich bin froh, Laura, dass es dich gibt und die 1000 Coaches, die du bisher ausgebildet hast. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, wo du vielleicht, nicht nur vielleicht, jetzt die Go-To-Person wirst. Also das heißt, du wirst jetzt gerade immer bekannter und ich hoffe auch durch unseren Podcast, dass du Zuhörerin jetzt weißt, wenn das mal ein Thema für dich sein sollte, dass du dich natürlich an Laura wendest. Ich werde deinen Instagram-Account verlinken natürlich unter dem Podcast und auch deine Internetseite, wenn du mir die gibst. Und dann wisst ihr immer, ihr könnt zu dieser Folge zurückkehren und findet die Daten von Laura und könnt euch an sie wenden. Ich hoffe natürlich so sehr, dass wir alle dich immer weniger brauchen, weil du immer mehr Prävention machst und immer mehr Eltern ein Bewusstsein dafür bekommen. Deswegen finde ich Prävention einfach auch so wichtig und einfach auch hier schon mal an der Stelle aufzuklären, was kannst du eigentlich tun, wenn dein Baby oder dein Kind noch ganz klein ist, weil wir wollen ja nicht, dass du noch mehr Arbeit bekommst, weil einfach noch mehr Kinder mobben, ja, aber ich weiß, dass das eine Entwicklung ist, die wir gerade machen, weil es ja immer mehr Eltern gibt, die einfach so mit sich beschäftigt sind oder alle mit sozialen Medien und kaum noch miteinander gesprochen wird und so. Ich könnte mir vorstellen, dass es leider immer noch mehr zunimmt, statt dass es weniger wird. Aber meiner Traumvorstellung ist es, dass es eher so wird, dass wir die Kinder von Anfang an stärken, dass es gar nicht erst zu diesen Situationen kommt.
Ja, und die gute Nachricht ist, dein Kind und dich kannst du immer stärken. Da brauchst du einfach keinen dafür. Und da bist du einfach an der besten Front, weil außen kannst du kannst nicht kontrollieren, was andere sagen, denken und machen, aber was du tust, was du machst, was du denkst und was du fühlen willst, das kannst du jetzt immer kontrollieren. Und ich meine, wie cool ist das? Ja,
Ja.
und damit hast du eigentlich alles in der Hand, was du brauchst. Egal in welcher Situation, ob jetzt bei Mobbing, in deiner Arbeit, egal wo, das ist die beste Nachricht, die es gibt. Und wenn man das nutzen kann, dann sollte man das unbedingt machen und nicht so lange warten, weil, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt 15 und wir haben bis heute Langzeitschäden und er muss ganz, ganz hart an sich arbeiten, bis heute noch und durchgehen. Wir dürfen nie aufhören damit. Wenn wir nur 4, 5 Wochen aufhören, geht es bergab. Also er ist nicht mehr so belastbar, der kann nicht mehr so gut mit Druck umgehen. Das ist wie, wir laufen auf Papyrus. Und er muss das ausbaden. Wie furchtbar ist das? Und wenn du das doch verhindern kannst, dann tu es unbedingt. Man investiert so viel Geld in ich weiß nicht was, was man nicht braucht. Warum nicht darin, dass dein Kind sicher ist in der Zukunft, dass du dich informierst, dass du Kurse machst, dass du Fragen stellen kannst und deinem Kind eigentlich das größte Geschenk machen kannst, was es gibt, nämlich dass es gesund bleiben darf, psychisch.
Was für ein schöner Abschluss, Laura. Ich danke dir so sehr, dass du so spontan Ja gesagt hast und sofort in den Podcast gekommen bist. Und ich bin sicher, ja, dass ganz, ganz viele diese Folge, diese wertvolle Folge, hören werden. Und ja, vielleicht treffen wir uns noch ein nächstes Mal zu einem anderen Aspekt dieses Themas. Vielen Dank, liebe Laura.
Sehr gerne.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.